Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 24 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hi Patrick.
Hi Michael. Hallo, hallo.
Letzte Folge der Staffel 1.
Ja, Schnuff. Schnief, sollte ich sagen. Schluchz.
Ja, aber auch uff, wir haben viel geleistet.
Ja, finde ich auch, klar.
Ja, so, dann schieß doch mal los. Was hast du mitgebracht?
Oh, ich muss loslegen. Ja, also, ich muss so ein bisschen rekurrieren auf unsere Anfänge. Ich habe ja mir schon vorher ein bisschen Gedanken gemacht, auch so im Sinne der Dramaturgie dieser ganzen Sache. Womit fange ich an, womit höre ich auf? Und ich habe mit einem quasi Metatext angefangen, mit Amer, weil ich dachte, okay, das ist ein Film über Filme oder ein Film quasi, der ein bereits bestehendes Subgenre kommentiert und variiert. Und ich wollte auch von Anfang an immer aufhören mit diesem Film, über den ich jetzt spreche, weil er eben auch ein Film übers Filme gucken ist. Jetzt stelle ich beim Wiedersehen doch fest, so grandios ist er nicht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der Film ist aus dem Jahre 2004 und heißt Z-Channel, A Magnificent Obsession. Okay. Und ist eine Dokumentation, eine zweistündige Dokumentation von Zan Cassavetes. Das ist ein klingender Name, nicht ganz zufällig, ist die Tochter von John Cassavetes und Gina Rowlands und eine Filmemacherin, die eben auch gesagt hat, ich trete in die Fußstapfen meiner Eltern, beziehungsweise insbesondere meines Vaters und mache eben auch Filme. Und das hat sie eben auch hiermit getan. Ich glaube, es ist ihr eines von zwei Regiewerken, was sie bisher herausgebracht hat. Ansonsten ist sie in anderen künstlerischen Bereichen tätig. Und das war eben quasi ihr Debüt-Langfilm. Der wurde auch auf Festivals entsprechend gut aufgenommen. Ich habe mir den damals relativ kurz nach Erscheinen auch auf DVD besorgt, weil ich einfach auch hungerte nach dieser Art von Stoff. Also das war eben auch einfach eine Zeit lange vor dem Dokumentarfilmboom, wo man sich sowas auch aus den USA noch bestellen musste. Und es einfach wenige gab von diesen Nerd-Dokumentationen, möchte ich einfach mal sagen. Also mittlerweile ist es ja, ich weiß nicht, läuft da bei Netflix irgendwie die Spielzeuge unserer Kindheit und die Filme unserer Kindheit und guck mal, wie toll und ach, guck mal hier und balla balla und alles ist so lustig und 80er Olé. Und Z-Channel tatsächlich kam so kurz vor Anbruch einer Zeit raus, in der dieses Nerd-Thema so zum absoluten Mega-Mainstream wurde. Und ja, habe ich mir den dann damals angeguckt, fand ich relativ toll. Ich lese mal kurz vor, was der Filmdienst dazu schreibt, damit man inhaltlich eine Vorstellung hat, worum es geht. Z-Channel ist das Porträt des 1974 gegründeten Pay-TV-Senders Z-Channel und seines charismatischen Gründers Jerry Harvey, ein Filmenthusiast, der ausschließlich Spielfilme ausstrahlte. Z-Channel entwickelte sich zur wichtigen Sehschule für eine ganze Generation junger Regisseure. Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an den Sender und seinen Gründer. Als die Pay-TV-Konkurrenz immer mächtiger wurde und Z-Channel in finanzielle Schwierigkeiten geriet, erschoss Harvey seine Frau und sich am 11.04.1988 mit einem Revolver, den ihm Sam Peckinpah geschenkt hatte. Okay. Das ist technisch nicht ganz richtig. Jerry Harvey war mitnichten der Gründer von Z-Channel. Der wurde von anderen Menschen gegründet. Aber tatsächlich war Jerry Harvey über lange Zeit der Programmchef, nämlich, glaube ich, über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Und das ist eben auch tatsächlich so schwerpunktmäßig die Geschichte, die Z-Channel A Magnificent Obsession erzählt, nämlich die Zeit, in der Jerry Harvey quasi das Programm dort kuratiert hat. Die Geschichte geht irgendwie darum, wie der Sender wächst, so über die Grenzen von Los Angeles hinaus, wo er situiert ist und dann eben auch so landesweit Erfolg hat. Und ich glaube, die Dokumentation suggeriert sogar HBO und anderen Pay-TV-Kanälen den Rang abläuft, wobei ich auch gar nicht weiß, wie genau das stimmt oder ob der Sender nur in LA erfolgreicher war als HBO. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall hat er damit Profit gemacht und ist gewachsen, indem er eben angefangen hat, Filme auszustrahlen, die man anderswo nicht zu sehen bekommt. Also nicht so auf Sport und aktuelle Blockbuster fokussiert, sondern gesagt, guck mal hier ist Antonioni und hier ist Paul Verhoeven und hier ist Sam Peckinpah und hier ist Robert Altman und guckt euch mal die Filme an. Also quasi so das, was wir uns auch heutzutage wünschen würden, glaube ich, viele im Streaming-Bereich, nämlich so ein wirklich gut kuratiertes Filmprogramm, über das man neue Dinge kennenlernt. Und nicht so, baller mich mit 1000 Titeln voll und such dir selber was aus, was dir gut gefällt. Oder was dir unser Algorithmus sagt, dass dir gut gefallen sollte. Es war eben noch eine völlig andere Zeit. Und von der berichtet der Film. Das hat mich auch damals in so ein Wohlfühlgefühl reinversetzt. Und deswegen dachte ich auch, okay, der eignet sich gut für die Empfehlung. Der ist auch immer noch sehr solide, muss man sagen. Es ist, ich möchte jetzt auch nicht überwert verkaufen. Es ist eine reine Talking-Heads-Dokumentation. Also die bietet so auf audiovisueller Ebene wenig Erbauliches, außer so ein paar schöne Archivaufnahmen vom Los Angeles Nachthimmel und Außenaufnahmen von hier Jerry Harveys Haus und so weiter, aber da ist nicht viel zu sehen. Hauptsächlich sind das wirklich Filmemacher, die darüber sprechen, über ihre Freundschaft mit Jerry Harvey, wie er eben quasi ihr Werk auch gefördert hat. Robert Altman kommt da viel zur Sprache. Penelope Spheeris, die Decline of the Western Civilization gemacht hat. Paul Verhoeven, der gesagt hat, also ohne Z-Channel hätte er in Amerika keine Karriere gehabt, weil es war eben Jerry Harvey, der gesagt hat, hier, ich zeig deine ganzen alten niederländischen Filme. Und dadurch sind eben Menschen auf ihn aufmerksam geworden, die dann gesagt haben, komm doch mal rüber und mach Flesh and Blood und dann Robocop für uns. Und der Film speist sich eben vor allem aus solchen Geschichten. Also Quentin Tarantino kommt auch zur Sprache. Also es gab eigentlich keine Dokumentation über das Filmmachen aus den frühen 2000ern, wo Quentin Tarantino nicht zu sehen war. Erzählt, wie ihn das geprägt hat. Es ist so ein bisschen befremdlich, teilweise einige Stimmen zu hören, so wie jetzt Tarantino oder James Woods, die völlig unreflektiert über einen Mann reden und schwärmen, der eben sein Leben damit beendet hat, dass er vorher das Leben seiner Ehefrau ausgelöscht hat und dann eben sein eigenes. Und also 15 Jahre vor MeToo ging das eben wohl noch alles, dass man gesagt hat, ach, war ja, hat ganz Schlimmes gemacht und war komplett kaputt, aber na, eigentlich schon ein dufter Typ. Das wirkt so heutzutage ein bisschen befremdlich, aber der Film konfrontiert auch tatsächlich ernsthaft auch Zuschauer gegen Ende vor allem mit dem Thema und tatsächlich den Fragen, die dahinter stehen, nämlich inwieweit sollte man da Menschen freie Hand und sehr große Macht gewähren, also quasi so ein Fernsehprogramm eines TV-Senders mit großer Reichweite überlassen, der offenbar große emotionale Probleme hat, also psychisch auch schwer krank ist. Ich finde es ganz spannend, weil er auch so für mich auf ein Stück Blick wirft, auf ein Stück amerikanische Filmgeschichte und darauf, wie eben Filmemacher wahrgenommen wurden, dass eben auch Filmemacher auf dem Weg des nicht nur Videos rehabilitiert wurden, sondern eben auch über solche Pay-TV-Kanäle, dass Jerry Harvey zum Beispiel der Erste war, der die Director's Cuts von The Wild Bunch, dem Peckinpah-Film und Heaven's Gate, den Michael Cimino-Film gezeigt hat und da überhaupt erstmal sowas geschaffen hat wie einen Markt für sowas wie alternative Schnittfassungen oder definitive Schnittfassungen von vorher vielleicht durch Studios verstümmelten Werken. Und das ist schon interessant zu sehen und eben auch die ganzen Ausschnitte zu sehen aus Filmen, die ich einfach auch liebe, die dort gezeigt wurden. Le Magnifique von Philippe de Broca und Türkische Früchte von Paul Verhoeven und Bad Timing von Nicholas Roeg und Images von Robert Altman. Hier der Romy Schneider-Film Nachtblende von André Czolowski und so. Also und dann eben auch einfach enthusiastische Filmemacher und Filmschaffende zu hören, die sagen, ja, ich habe das jede Nacht geguckt und das war so super. Es macht einfach Spaß und ist ein schöner Sehtipp. Guckt sich so weg und ist kein Essential Viewing, muss ich mal sagen, aber ist eine schöne Geschichte und eben, wie gesagt, auch ein Film nicht übers Filme machen, aber übers Filme gucken und über Filmrezeption. Und ich glaube, damit, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss hier für unsere kleine Reihe. Fürs Erste. Bis zur nächsten Staffel.
Ja, genau. Das ist schön. Ich habe auch mal gedacht, wenn du sagst, so Z-Channel, da war es bei mir so, dachte, das ist halt so ein Schläferkanal. So.
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Nee. Arthouse bis zum Abwinken. Und das war eben auch der Moment, in dem einige, glaube ich, auch Verantwortliche seitens der Parent Company, also der Muttergesellschaft, gesagt haben, ja, das können wir so nicht weitermachen. Sport verkauft sich besser. Und damit eben auch den Anfang vom Ende des Senders begründet hat, indem sie gesagt haben, okay, wir paaren jetzt weiß ich nicht, Fitzcarraldo von Werner Herzog, der wird auch immer gern zitiert, mit NBA spielen. Und die Sportfans kamen nie und die Filmfans fingen an abzuwandern und ein Jahr auch nach Jerry Harveys Tod hat der Sender auch dann dicht gemacht. Wobei alle Verantwortlichen betonen, es gibt keinen Zusammenhang, aber na gut.
Ja. Wer weiß. Und eine Lieblingsszene in dieser Doku?
Lieblingsszene ist schwierig tatsächlich in dem Fall, weil er sich wirklich fast ausschließlich aus Interview Schnipseln und Filmausschnitten speist. Insofern, nee, kann ich nicht wirklich sagen. Sag mal so, ich hab mich gefreut, total unterrepräsentierte Filme zu sehen, wie zum Beispiel Bad Timing von Nicholas Roeg, der eigentlich in keiner anderen Dokumentation über Filme, die ich je gesehen habe, zur Sprache kommt und den ich auch für ganz besonders halte. Insofern, jeder Moment, in dem ein Film erwähnt wird, wie zum Beispiel auch Le Magnifique, Jean-Paul Belmondo-Film. Über jeden dieser Momente habe ich mich sehr gefreut.
Cool, schön.
Ja,
ich habe auch.
Sag mal, jetzt, allerletzter Film.
Ja, wir ergänzen uns auch wieder ein bisschen. Mhm. Also ich habe angefangen mit einer Dokumentation und ich beende die Staffel 1 auch mit einer Dokumentation und auch wieder um diesen Punkt drüber zu bringen, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt. Ich lese mal vor, was es in meinem Film mit dem Namen Sue geht.
Oh nein, der. Oh Gott. Bitte.
Ja, ein halbdokumentarischer Film rekonstruiert einen Fall, der im Sommer 2005 die US-amerikanischen Gemüter erregte. Ein Mann starb auf einer, Anführungszeichen, Vergnügungsfarm in Washington beim Geschlechtsverkehr mit einem Hengst an inneren Verletzungen. Der Film lässt Betroffene und Familienmitglieder des Toten im Off und optisch verfremdet zu Wort kommen, bezieht jedoch in keiner Weise Stellung, sondern sorgt durch seine scheinbar objektive Art und die Mischform aus Spiel- und Dokumentarszenen seinerseits für erhebliche Irritationen. Erhebliche Irritationen stehen wahrscheinlich von Leuten, die nicht wissen, um was es in dem Film geht.
Ich freue mich so drauf, dass du den mitgebracht hast, weil ich habe wirklich aufgrund des Themas keinerlei Lust, den jemals zu gucken. Aber vielleicht schaffst du es ja, mir den schmackhaft zu machen.
Nee, okay. Ich glaube nicht. Aber es ist ein guter Kontrapunkt zu dem Sea-Channel, weil Sue, und das stellen die Regisseure auch gleich am Anfang in ihrem Audiokommentar fest, diesen Film wäre unmöglich als Talking Heads-Doku zu machen. Weil wer möchte über dieses Thema sprechen? Also alle Beteiligten müssen natürlich anonym und verfremdet da sein, weil das Thema ist halt wirklich, es geht um Zoophilia.
Ja, klar. Will keiner hören irgendwie am Tag danach im Büro nach der Ausstrahlung, ach, du bist doch die Schwester von dem.
Ja. Eben. Also dieser ganze Film ist gestaged. Alle Szenen sind mit Schauspielern nachgedreht oder sie haben an anderen Orten einfach gedreht. Und die Stimmen aus dem Off sind aber halt die der Originalleute. Also ich glaube, es ist auch nur eine Person, die da in dem Fall beteiligt war. Das war allerdings die Pferdeschützerin. Die ist die Einzige, die da auch sich selbst spielt in dem Film. Weil, gut, die hatte ja damit jetzt nur zum Schluss dann zu tun, um die Pferde abzuholen. Der ist relativ kurz, der Film. Der geht nur 72 Minuten. Er ist hypnotisch. Also die Kameraarbeit von einem Kameramann namens Shaw Kirby ist exzellent. Es wundert mich, dass der Mann leider, wenn ich jetzt bei IMDb gucke, einfach nur im TV-Sumpf oder billige Dokumentationen irgendwie rum ist, weil wie er die Landschaft einfängt und mit Farben spielt und Motiven ist wirklich, wirklich gut. Das Ganze. Und dazu zu den Bildern, wo vieles auch langsamer läuft oder fast in Zeitlupe läuft, kommen dann diese Stimmen der Männer und erzählen eben fragmentiert die Geschichte. Wie haben sie sich gefunden? Wie kam es zu diesem Vorfall? Und das ist eigentlich der ganze Film.
Und die werden alle von Darstellern, von Schauspielern gespielt, die die Texte, Originaltexte nachsprechen, oder wie?
Nee, die Originaltexte sind alle aus dem Off.
Ja.
Und
okay. Alles klar. Okay.
Und eben die Schauspieler sagen nichts. Also die sind schweigend im Bild, sondern gucken in die Landschaft oder
oder auf Pferde, ja.
Nee, das kommt da gar nicht vor. Also wer sich da denkt, da hat's.
Ja, das denke ich mir eben, ne? Und ich dachte, deswegen will ich es auch nicht sehen. Also.
Das hat es eigentlich überhaupt nicht. Es gibt eine kurze Szene, wo also die Polizei dann gerufen worden ist, die fanden dann dort eben CDs mit Filmen, die haben sich dann dabei gefilmt und die würden dann dem armen Paar, das die Ranch gehörte, die davon eigentlich auch nichts wussten, dann vorgespielt und da gibt es eine Szene, da läuft das im Hintergrund etwas geblurrt und man hört halt die Geräusche. Das ist schon etwas Jesus. Aber ansonsten sieht man überhaupt nichts, sondern eben die Kamera schwebt durch Räume, schwebt durch die Farm, schwebt durch die Koppel. Das ist alles ganz geschmackvoll, sage ich jetzt mal so, wirklich geschmackvoll und sehr hypnotisch, das Ganze. Und er erzählt auch wenig, eigentlich der Film. Wer es da auf Sensationismus aus ist und jetzt schlachten wir, wollen wir das ausgeschlachtet sehen oder hören, ist nicht der Fall. sondern er hat, die Agenda des Films ist einfach Akzeptanz, auch nicht. Mhm. Also er wertet er eben nicht, aber er verurteilt nicht, sondern er gibt denen eine Bühne, um aber auch nicht ihre Sufilie zu präsentieren, sondern sich als Menschen zu präsentieren.
Ja.
So, es ist eben verdammt schwer drüber zum Reden. Und wobei ich mal auch sagen muss, ich habe ihn gestern zwar wieder gesehen und ist heute schon wieder die Hälfte wahrscheinlich vergessen.
Ja, ich wollte dich unbedingt noch fragen. Also ich meine, gibt dir der Film in irgendeiner Art und Weise einen Kommentar über das Geschehene? Also kommt er zum Beispiel, also der Film selber ja nicht, also die Stimme des Filmemachers erscheint wahrscheinlich nicht im Off und sagt, du, das soll man nicht machen. Aber gibt es dann auch so Expertenstimmen von irgendwelchen vielleicht Fachleuten, Medizinern, die sich darauf spezialisiert haben? Oder sind das wirklich nur die unmittelbar an diesem Geschehnissen Beteiligten?
Das sind
Menschen.
Eigentlich nur die unmittelbar dran Beteiligten. Also der einzige Kommentar, wo du sagst, wo man sagen kann, der ist vielleicht kritisch, ist eigentlich gegen die Presse, weil eben gesagt wurde, eben, dass dieser Fall so aufgebauscht worden ist von eben in Zeiten, wo das Internet noch in den Kinderschuhen 2005 wohl.
Naja, also.
Ja.
Kinderschuhe. Entschuldigung.
Bitte. Also es gab halt kein Social Media.
Das ist richtig. Ja.
Also das prangert da so in einem Nebensatz an, dass diese ganze Sensationsgier da so alles hochgebauscht worden ist. Also er zeigt das auch nicht. Auch im Audiokommentar tun sich die Filmemacher jetzt nicht auf irgendeine Aussage hinreißen lassen.
Es ist wahrscheinlich müßig, dich bei so einem Film nach einer Lieblingsszene oder nach einem liebsten Moment zu fragen. Gibt es denn noch einen oder etwas, was dich zumindest beeindruckt hat?
Also eben, es gibt keinen Lieblingsmoment so beeindruckt. Und warum ich diesen Film eigentlich so auch empfehle, ist, wie er diese hypnotische Grundstimmung da erzeugt. Also wirklich die Kameraarbeit von Sean Kirby ist super. Und das sind einfach auch diese, er fängt da diese Landschaft schön ein. Nachdem er alles gestaged ist, da konnten sie da auch wirklich tolle Sachen im Stagen, also eine Szene zum Beispiel, wo zeigt, dass die Männer sich in der Farm treffen und einfach sich gemütlich unterhalten und im Hintergrund ist ein großes Fenster und dort ganz in der Ferne ist ein riesiger 5000er Mount irgendwas, eben in der Landschaft von Washington, das sieht fantastisch toll aus, super. Das will er auch so rausarbeiten, diese Mensch und Natur Anführungszeichen Symbiose.
Oh. Ja, danke schön.
Okay. Aber bitte.
Michael, das war okay, das ist jetzt Chapeau, das hat mich jetzt nochmal so richtig kalt erwischt am Ende. Die Symbiose von Mensch und Natur. Schönen Dank auch. Und damit soll ich heute Nacht ins Bett gehen. So.
Ja. Wie gesagt, es ist kein herausragender Film.
Und das auch noch. Ja, ich finde ihn aber unbedingt sehenswert. Also ich habe auch selbiges gehört. Das ist ja eben auch so ein bisschen mein Zwiespalt, in dem ich gerade lebe. Oder jetzt nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich jährlich über den Film nachdenke, ob ich ihn sehen will oder nicht. Aber ich habe eben von dem Film gehört, als er rauskam, so vor 10, 12 Jahren und dachte, ja, will ich? Ja. Und habe dann gesagt, nee, brauchst du nicht. Aber man liest ja sehr Positives darüber. Insofern, ich schreibe es nochmal auf die Liste.
Eben, es ist einfach Dokumentation, um aus seiner Komfortzone rauszukommen. Wie viel man dann da mitnimmt und was man mitnimmt. Er muss wirklich sagen, ich habe den, damals kam der in dieser Kino-Kontrovers-Reihe raus von Legend und die DVD ist eigentlich relativ solide, hat einen Audiokommentar dabei, der auch deutsch untertitelt ist, falls sich jemand dafür auch interessiert. Er ist auch relativ gut, der Audiokommentar, also man erfährt dann halt viel über diese Hintergründe von der Produktion. Und wie sie das da so gemacht haben. Und darum musste ich den eigentlich auch haben, weil ich einfach diese Kino-Kontroversreihe ganz cool fand damals. Eben, er bleibt bei einem der Filme. Eben durch diese hypnotischen Bilder und die fantastischen Aufnahmen. Irgendwo bleibt er, aber wie gesagt, wenn man schaut, man vergisst dann relativ viel wieder davon. Aber man hat ihn immer im Hinterkopf mit, aha, da war doch was. So.
Jetzt relativiere ich deine schöne Empfehlung. Ist so gut. Gucken, ja. Bitteschön.
Ein toller Abschluss.
Ja, ein toller Abschluss.
Das ist die Staffel.
Cool. Ich hoffe, wir können das noch toppen. Also jetzt haben wir natürlich über viele Filme gesprochen in den letzten 24 Episoden. An der Zahl 24 merkt man ja auch schon, wir haben ein bisschen geschummelt. Und also mein Vorsatz wäre auf jeden Fall, bei der nächsten Staffel wird nicht geschummelt. Das geht aber in deine Richtung, der Hinweis.
Mal gucken, ob wir noch was mit X finden.
Oh ja, das wird hart, ja, tatsächlich. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen was nachholen.
Du machst halt X-Tro 2 und ich mach X-Tro 3.
Richtig, natürlich. Komplett naheliegend, finde ich super.
War eine spannende Erfahrung, die erste Staffel. Mhm. Und ein herzlicher Dank an alle Hörer da draußen.
Dem schließe ich mich an. Da sind wir sehr dankbar für. Und falls ihr es noch nicht getan habt, hört doch bitte alles nach. So viel ist es ja nicht. Also zeitlich, das zeitliche Investment ist ja überschaubar. Und dann kann man uns dann auch.
Wo kann man uns hören, Patrick?
Man kann es dann überhören. Also im Feed des ABC des Films, beziehungsweise, glaube ich, unter abc.podigy.io. Das ist das Blog dazu.
Genau. Und auf Spotify und iTunes.
Ja, und bei Stitcher und bei TuneIn aber auch. Also ich glaube, bei jedem Podcatcher, den man so mag.
Ja. Wunderbar. Und Patrick, wie geht's jetzt weiter mit dem?
Wir machen eine kleine Kreativpause, so hatten wir das mal genannt. Also wir trennen uns nicht wegen künstlerischer Differenzen, was man auch gerne zitiert. Nein, das ist eine echte und eine echt authentische Kreativpause und erholen uns ein bisschen. Ich habe ja noch andere Podcasts zu produzieren. Ich habe jetzt auch ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Insofern, das wird ein Frühjahr und Sommer, was prall gefüllt ist mit anderen Sachen. Aber dann kehren wir zurück. So ist der Plan. Oder?
Wir werden wiederkehren, natürlich.
Ja, na klar.
Ansonsten in der Zwischenzeit, hört das Bahnhofskino, abonniert das Bahnhofskino,
ja.
Abonniert uns auch.
Ja.
Und vielleicht hören wir uns ja auch im Bahnhofskino, wir zwei.
Ja, tun wir mit Sicherheit. Ja.
Zwischendurch.
Natürlich. Wunderbar. Natürlich. Du, wir haben über Bong Joon-ho geredet, als es noch, ich möchte nicht sagen, als es uncool war.
Stimmt.
Aber ich würde mal sagen, so ein Jahr, bevor es mega wurde, bevor man irgendwie gar nicht mehr zugeben durfte, ihn nicht zu kennen. Ja.
Genau, da haben wir noch hingewiesen, dass sein neuer Film Parasite beim Münchner Filmfest läuft. Und sonst nirgends.
Ja, genau. Das so viel kann sich in einem Jahr ändern.
Da müssen wir mal gucken, welchen Regisseur wir nächstens zum Oscar verhelfen.
Ich wüsste auch.
Ich meine, das war doch unser Verdienst,
oder? Wahrscheinlich. Ich würde auch mal sagen.
Cool. Liebe Zuhörer, wir kommen wieder. Macht es gut.
Bye, bye.